Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Am 25. September 2017 hat der aus Vorarlberg stammende und in München lebende Jesuitenpater Andreas Batlock die Diagnose Krebs bekommen. Er musste sie annehmen, verdauen und damit leben lernen. Diese Erfahrung und diesen Prozess überschreibt er in seinem Buch mit dem Titel Durchkreuzt – Mein Leben mit der Diagnose Krebs. Wie war das, als man ihm diese mitteilte?
Totaler Schock zunächst. Das war eine Routineuntersuchung. Gut, ich hatte gewisse Probleme, aber sie gehen dahin mit der Erwartung, dass es da irgendeine Erklärung gibt. Aber dann kommt dieser Hammersatz, es ist ein faustgroßer Tumor, wir müssen schnell was machen. Da ist auch mal der Andreas Batlock zunächst sprachlos. Es ist ein massiver Eingriff, weil sich ja von heute auf morgen sehr viel ändert. Und ich war als Chefredakteur gewohnt, Themen zu setzen, zu gestalten, zu bestimmen und habe da gemerkt, jetzt werden andere Umstände und andere Personen über dich bestimmen.
Stimmen der Zeit ist eine hoch angesehene und gleichzeitig die älteste Kulturzeitschrift Deutschlands. Andreas Batlock war 17 Jahre lang Chefredakteur und Herausgeber dieser Zeitschrift. Er hatte diesen Job gerade abgegeben und war frei für Neues. Da hatte er mit körperlichen Problemen zu kämpfen.
Ja, ich hatte einfach Probleme mit Toilettengängern, wenn man gewohnt ist, dass das einmal im Tag in einem Mal erledigt ist und dann sich plötzlich auf 10-mal verlängert, dann sagt irgendwann mal jemand, lass eine Darmspiegelung machen. Und dabei kam eben dieses Ergebnis raus.
Die Diagnose Krebs endet dank des medizinischen Fortschritts weniger oft tödlich. Der Patient muss lernen, mit der chronischen Krankheit zu leben.
Es heißt immer, einmal Krebs, immer Krebs. Ich bin jetzt operiert worden. Ich habe 4 Operationen hinter mir, Chemotherapie und Bestrahlung. Aber natürlich, wer Darmkrebs hat und bestrahlt wird, Bestrahlung hilft viel, aber zerstört natürlich auch viel. Da gibt es Verbrennungen, Dickdarm, Dünndarm, Prostata. Ein ganz konkretes Handicap, das ich immer noch habe. Wie lange, weiß ich nicht, ist einfach Inkontinenz.
Darminkontinenz. Jeder von uns kennt Menschen, die mit der Diagnose Krebs leben. Nicht jeder kann so darüber reden wie Andreas Batlock. Er, der Priester, Journalist und Buchautor, hat, wie erwähnt, seine Krankheitsgeschichte in ein Buch gepackt. Stichwort Buch. Wir tauchen in einen Abend mit Andreas Batlock ein, der in der Buchhandlung Arche in Bregenz stattgefunden hat. Der Publikumsandrang war enorm. Das Thema Krebs hat es offenbar in sich. Was könnte es denn sein? Wie erklärt er sich diese Aufmerksamkeit des Publikums für ein trauriges und schmerzhaftes Thema, wenn es denn ins Leben tritt? Das versucht Dr. Walter Buder, der Gesprächspartner von Andreas Batlock, an diesem Abend zu eruieren.
Alles, sagt der französische Dichter Paul Valéry, beginnt mit einer Unterbrechung. Die Unterbrechung ist eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben. Andreas hat das erlebt, ein bisschen mit seiner Diagnose, und stellt sich mit seinem Buch, nach meiner Einschätzung, in eine große und lange Reihe von Autoren und Autorinnen, nicht nur von christlicher Herkunft, die diese biografische Dimension zu deuten, zu verstehen suchen und auch im Gespräch mit der Öffentlichkeit über ganz Wesentliches an unserem Leben, das wir gemeinsam haben, sprechen möchten. Andreas, welche 3 Szenen oder Ereignisse in all den vielen, die du da beschreibst, kommen dir spontan in den Sinn?
Mir kommt spontan die Diagnose, selber der Tag, 25. September. Die Unterbrechung, die mir bevorstand, war einfach das Rausgehen aus einer Arbeit, in der ich 17 Jahre war, bei den Stimmen der Zeit. Und ich habe mich auf eine Sabbatzeit gefreut und es ging eigentlich nur darum, wie die letzten 3 Monate, September, Oktober, November, Dezember, ablaufen. Am 19. Dezember wäre ich nach Tel Aviv geflogen, 2017. Ja, und dann gehst du einfach zu einer Darmspiegelung, ist an und für sich eine Routineuntersuchung. Und ja, das ist fast wie gestern. Ich habe da den Arzt dann angeschaut und hinter ihm war ein Fenster, Nymphenburger Straße am Rotkreuzplatz. Und dann sagt er, Ursache für Ihre Probleme sind gefunden. Leider muss ich Ihnen sagen, es ist ein bösartiger Tumor. Und dann ist einfach mal Schockstarre. Also das ist mir sehr gegenwärtig. Und ich habe natürlich dann in meiner Großkotzigkeit gemeint, am nächsten Tag, weil ich gleich nach Neuperlach überwiesen wurde, große Klinik, auch ein Darmkrebszentrum Europas. Ja, das ist ja nur ein kleiner Gastroenterologe, wahrscheinlich eine Fehldiagnose, ist ja nur ein kleiner Arzt. Und dann kam der nächste Hammersatz einfach, das war da gleich nach 10 Minuten klar. Und der nächste Hammersatz war dann einfach Bestätigung der Diagnose, sagen Sie alle Termine für ein Jahr ab. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und auch, wir müssen schnell was machen, operieren und Sie werden dann mit einem künstlichen Ausgang aufwachen. Und das ist natürlich auch ein Schreckwort. Also diese Dinge, diese beiden Ereignisse sind mir sehr präsent. Und auf dem Rückweg nach München, das Klinikum Neuperlach ist 13 Kilometer von der Innenstadt entfernt, da bin ich dann mal stehen geblieben und habe einen Freund angerufen. Der saß damals im Beirat der Stimme der Zeit, ist Onkologe, Hämatologe, Fuad Oduncu. Ist ein türkischer Name, aber er ist Syrer, gehört zur verfolgten Minderheit der Aramäer, also die Sprache Jesu. Die mussten sich alle türkische Namen zulegen. Ich habe den angerufen, WhatsApp, und habe gesagt, Fuad, ich habe Krebs. Und dann konnte ich schon mal nicht weiterreden. Und dann habe ich gefragt, bist du bei Patienten oder Freien? Er sagt, ich rufe dich abends an. Und dann hat er aber noch dazu gesagt, Abuna, das heißt Pater, du hast den Hanna Shamoon mitgetauft, du bist jetzt mein Bruder, ich bin für dich da. Und dieses Wort, ich bin für dich da, ist für mich durch alle diese 15 Monate zu einer Art Signalwort oder Trostwort geworden. Das heißt einfach, mit mir kannst du rechnen, zähl auf mich. Und das hat sich in diesen Monaten wunderbar bewahrheitet. Das ist natürlich ein unglaubliches Privileg. Aber es hat mich getragen und durchgetragen.
Die Diagnose, der Schock und dann sofort die hilfreiche Hand. Es erinnert mich an das biblische Bild, wo der Petrus aufs Wasser geht und dann versinkt er. Und dann hilft ihm Jesus heraus. Diese biblischen Szenen haben offenbar etwas oder so viel Kraft, dass sie etwas mit unserem Leben vielleicht zu tun haben. Ist das so? Hast du das in dieser Zeit und in diesem Durchgang, den du da erlebt hast, auch erfahren?
Also es war sowas wie ein Cantus Firmus oder eine Leitmelodie oder ein Evergreen, ein Ohrwurm, der einen so begleitet. Also so ganz schlagartig war es natürlich nicht so. Das waren der 25. und 26. September. Und ich bin dann noch eine Woche nach Rom geflogen. Und das war aber noch ohne CT und MRT. Und das war schon eine Hängepartie. Habe ich Metastasen oder nicht? Ich war mir dann irgendwie innerlich klar, wenn da schon alles mit Metastasen voll ist und Ableger sind, dann möchte ich mich nur palliativ behandeln lassen. Das habe ich auch mit meinen Ordensoberen besprochen. Ja, aber ich bin dann eben eine Woche nach Rom. Da kam noch eine Freundin, die auf der Biennale war in Venedig. Die kam angereist und ich habe mir noch groß überlegt, sage ich da Astrid gleich was oder nicht? Und die stand dann plötzlich schon da und dann habe ich mal gesagt, du, trink mal zuerst mal einen Espresso. Die wusste, dass ich eine Untersuchung hatte und dann habe ich mir gedacht, also jetzt sie eine Woche durch Rom zu führen und am Schluss zu sagen, das ist ein schlechtes Ergebnis, das ist nicht so gut. Aber alles, was ich in Rom erlebt habe, Villa Borghese oder die Besuche im Vatikan oder ich war an meinem Papstbuch dran, wollte unbedingt den Kardinal Kaspar auch treffen, oder Mitbrüder, die auch Informationsträger sind. Ich habe mich bei vielen Dingen gefragt, ist das jetzt das letzte Mal? Ja. Und es war dann ganz lustig oder nicht. Ich habe beim Rückflug geschaut, dass ich irgendwas erkenne, Bozen. Ich habe dann den Schlern, das Schlernmassiv erkannt und habe gewusst, nach 20 Sekunden kommt Innsbruck. Das ist ein Ost-West-Tal, also 20 Sekunden lang sieht man ungefähr Innsbruck. Und da habe ich mir schon gedacht, da habe ich fast 20 Jahre gelebt, aha, naja, vielleicht werde ich in der Krypta der Jesuitenkirche in Innsbruck begraben. Die ersten drei Wochen waren ganz ungewiss, wie es weitergeht, ob es weitergeht und wenn es weitergeht, wie das dann ist. Und das hat mich unterschwellig schon sehr beschäftigt, weil da vieles ins Rollen kommt. Wie viel Zeit hast du noch? Und vor allem auch, wenn es weitergeht, unter welchen Umständen?
Ein Tumor faustgroß, bösartig. Diese Diagnose war das Ergebnis der Darmspiegelung. Andreas Batlock, der Jesuitenpater, macht sich nach dieser Krebsdiagnose auf eine Reise nach Rom, eine damals schon länger geplante. Nach seinen Erzählungen hat es den Anschein, als mache er sie ohne besondere Schwere im Gepäck. Dieser Leichtigkeit versucht Walter Buder im Gespräch mit Andreas Batlock auf die Spur zu kommen.
Irgendwie habe ich mir gedacht, dein Buch heißt Durchkreuzt. Ist es möglich, dass eine Diagnose, ein Leben, das so geführt wird wie deines, wie du diese Diagnose Krebs durchkreuzt und noch frisch im Angesicht dessen, was da möglicherweise auf dich zukommen wird oder eben auch nicht, dass es ein Ende ist, das Ende ist nahe oder so, kehret um, da gehst du durch die Gassen in Rom, begegnest wichtigen Kirchenleuten und sprichst mit denen über dein Buch so, als ob nichts wäre. Aber es ist sehr viel passiert und so. Ist das eine Art von durchkreuzt oder hat das mit dem, was hat das mit dem Kreuz zu tun, diese Leichtigkeit und diese eine gewisse Fröhlichkeit, die da drinnen auch ist, eine Wertschätzung des Lebens, die vielleicht anders ist als vorher?
Ja gut, ich war in den letzten 17 Jahren 2-3 Mal pro Jahr in Rom und als ich Chefredakteur wurde, gab es jährlich immer eine internationale Konferenz der 14 Chefredakteure von Jesuitenzeitschriften, immer in einer anderen Stadt zwischen Lissabon und Athen, 2-mal glaube ich in Rom. Und weil ich an diesem Papstbuch dran war, ich war mal zwischen den beiden Familiensynoden mit dem Kardinal Marx auf einem Studientag dort, ist mir die Stadt natürlich vertraut. Ich habe nur 2 Mitbrüdern dort gesagt, dass ich krank bin und habe mir gedacht, in einer Woche wird es bekannt ordensintern. Komme mir dann blöd vor, wenn die das aus der Zeitung sozusagen lesen. Ich war ja auch mitten an meinem Buch dran und eine meiner ersten Sorgen war, je nachdem wie die Behandlung verläuft und wie lange sie dauert und wie sie eben anschlägt, kann ich das Buch vergessen. Ich hatte im Juni begonnen. Der 5. Jahrestag der Wahl war 13. März 2018. Da soll es erscheinen, das heißt, um Weihnachten muss man es abgeben. Und ich war sicher noch nicht in der Mitte. Und ja, das hat mich schon sehr bewegt, da in Rom. Und gleichzeitig, es waren noch keine Untersuchungsergebnisse da. Das kam ja erst dann in der Woche danach und die Behandlung, die eigentlich hat am 16. Oktober begonnen und da kamen ja dann auch gleich die ersten Nebenwirkungen, also meine Arbeitskraft war da auf den Vormittag beschränkt und ja, das ist eines dieser Tabuthemen mit Tag 1 der Bestrahlung, Dickdarm, Dünndarm, Prostata, das hängt ja alles zusammen, war ich natürlich inkontinent und auf dem Status eines Babys mit allem, was da halt so einen Erwachsenen dann durchfährt, wenn man in die Apotheke gehen muss und ich wusste, dass der Apotheker meine Diagnose kennt und habe mir zuerst noch überlegt, soll ich sagen, das ist für meinen Opa, den es nicht mehr gibt, wenn man da Windeln besorgt. Und das hat er wahrscheinlich in meinem Gesicht gelesen und das natürlich diskret verpackt. Wer möchte schon durch die Fußgängerzone mit Pampers for Boys Phase 4 oder 5 gehen? Aber da ist es dann alles losgekommen und gleichzeitig hat mich das Schreiben am Papstbuch, du brauchst ja auch irgendwelche sinnvollen Erlebnisse, neben dem, was jetzt einfach dich reduziert auf deinen Körper.
Dieses massive physische Erleben von Krankheit, also das ist ja etwas, das Menschen regelrecht entwurzelt. Also da noch aufrecht zu bleiben, ist allein schon eine geradezu übermenschliche Leistung, kommt mir vor. Diese Last und dieses Niedergedrücktsein, das hat auch etwas mit diesem Kreuz zu tun. Diese rundum vollkommene Abhängigkeit, die ja für dich also etwas genau das Gegenteil dessen ist, was dein Leben ausgemacht hat. Dein Leben war frei, dein Leben war unabhängig, du konntest entscheiden, du konntest gestalten und jetzt bist du abhängig von Ärzten, Schwestern, anderen Leuten, tausend, das ganze Netz, in dem du auch sonst gelebt hast, wird plötzlich da, aber es ist auch eine Last oder so. Dieses Durchkreuzt, wie bist du überhaupt auf diesen Titel gekommen? Während des Schreibens oder hast du das bewusst gewählt?
Jeder gute Autor hat eine gute Lektorin oder einen guten Lektor. Und da gab es mehrere Vorschläge vom Verlag. Das ist wie mit dem Titelblatt. Und ich habe irgendwann mal gesagt, ihr seid die Experten, dass sich die Dinge auch verkaufen. Und gleichzeitig drückt das Wort natürlich was aus. Wir haben es irgendwie dann doch gemeinsam gefunden. Meine Lebenssituation war einfach Ende einer Arbeit. Ich sollte auch eine Übergabe geben. Die Redaktion in München wurde aufgelöst, ist jetzt in Berlin. Der Provinzial, der mich abgelöst hat, ist jetzt mein Nachfolger. Aber die haben ein dezentrales Redaktionskonzept. Der sitzt in Frankfurt, die Redaktion in Berlin. Das geht heute alles über Skype. Ich konnte ihn in der Woche, wo ich ihn hätte einarbeiten sollen, gar nicht einarbeiten, weil ich das erste Mal eine Woche in der Klinik war, weil ich durch die Chemotherapie eine Entzündung bekommen habe, nicht mehr schlucken konnte, nicht mehr reden konnte, können sich manche gar nicht vorstellen, und musste künstlich ernährt werden, kann mich da gar nicht erinnern, weil ich 3 Tage Morphine bekommen habe. Da ist dann alles Makulatur und ich hatte ja meinen Flug auch schon gebucht, habe mich sehr gefreut. Sabbatzeit heißt Rückblick, zurückschauen, sich erholen, Urlaub machen, Exerzitien machen und dann nach vorn schauen und mich ausrichten auf eine neue Arbeit. Ich wäre dann im März und April in München gewesen, um dann nochmal 2 Monate entweder nach Los Angeles, Loyola Marymount University oder nach San Francisco an eine Jesuitenuni zu gehen. Und da habe ich mich natürlich gefreut, weil ich 2004, 2005 mal ein Jahr in Amerika gelebt habe oder 11 Monate. Ja, und das war schlagartig von heute auf morgen Makulatur. Ja, und gut, dann kommen die größeren und kleineren Kreuze dazu und das sind ganz banale Dinge. Habe ich durchgeschlafen oder nicht? Bin ich in der Nacht 2-mal aufgestanden, um es etwas drastisch zu sagen, habe ich 1 Windel pro Tag gebraucht oder 5? Das waren alles Dinge, die dann so im Laufe des Herbstes kamen und es war alles das Zugehen auf die Operation. Auch da gab es dann unterschiedliche Lehrmeinungen. Frag 2 Ärzte und du kriegst 5 Meinungen. Ich hatte ausgezeichnete Ärzte, aber es war dann einfach die Frage, ist die Operation Anfang Dezember? Also die Chemotherapie und die Strahlentherapie war Oktober, November. Und mein Chefchirurg, der ist 3 Wochen nach Indien geflogen, Anfang Dezember. Und da hieß es, entweder muss es gleich im Dezember sein oder um Weihnachten. Und also ein gesteigertes Bedürfnis, Weihnachten in der Klinik zu verbringen, hatte ich jetzt nicht gerade. Und ich habe mir dann auch gedacht, also dann kann ich mein Papstbuch vergessen. Und dann kam ein Zufall zu Hilfe, das heißt, die Strahlenärzte haben gesagt, die Dosierung meiner Bestrahlung mit Chemotherapie war so stark, hat eine Ärztin gemeint, stellen Sie sich vor, man wirft auf Hiroshima gleichzeitig 3 Bomben. Sie brauchen mindestens eine Pause von 4 oder 6 Wochen. Und dann ist der OP-Termin auf den 19. Januar verschoben oder verlegt worden. Und da hatte ich irgendwie Luft und wusste dann, ich kann den Dezember nutzen zum Schreiben. Also das hätte mich sehr gräuslich gedünkt, wenn ich mein Papstbuch hätte fallen lassen müssen. Aber de facto war ich ab dem Mittagessen erledigt. Also ich habe am Nachmittag die Siesta, die ging mindestens 1,5 Stunden, oft 3-4 Stunden. Und ich habe mich dann einfach eingestellt, also deine Arbeitszeit ist reduziert. Dann kamen Ende Oktober diese Komplikationen dazu. Ja, und dann kann man täglich, also du lebst von Tag zu Tag in dem Sinn schon, von der Hand in den Mund. Und gleichzeitig, da gibt es dann viele Leute, die sagen, sie sollen nicht, sie dürfen nicht, sie dürfen nicht und, und. Aber es gibt auch einige, die den Verstand behalten, die sagen auch, der Kerl muss auch was tun, was ihn erfüllt. Und da hat mir der Fuad Odunchu sehr zugeredet, schreib an diesem Papstbuch weiter. Du brauchst auch etwas, was dich noch irgendwie im Normalen hält, wenn das andere alles dir weggeht. Das Schwierigste war für mich, ich bin ein eher, ja, manche sagen ein Alphatier. Ich habe Themen gesetzt bis dahin und jetzt wurden mir die Themen gesetzt. Einfach mein Körper. Oder es ist ganz seltsam, wenn man ich bin um 9:30 in die Klinik spaziert, hatte um 10 die Bestrahlung, das geht 5-7 Minuten. Es war für mich völlig ungewohnt, um 9:45 am helllichten Vormittag durch die Stadt zu spazieren, nichts zu tun. Bestenfalls in die Apotheke zu gehen. Ich habe mich meistens um 11 hingelegt, manchmal das Mittagessen verschlafen. Ja, und dann musste ich schauen, finde ich noch Zeit, um irgendwas anderes zu machen.
Nach einer Krebsdiagnose heißt es, mit der Krankheit zu leben. Es wird, solange man nicht als geheilt gilt, zu einem Leben mit einer chronischen Krankheit.
Ja, es heißt immer einmal Krebs, immer Krebs. Ich bin jetzt operiert worden. Ich habe 4 Operationen hinter mir, Chemotherapie und Bestrahlung. Aber natürlich, wer Darmkrebs hat und bestrahlt wird, Bestrahlung hilft viel, aber zerstört natürlich auch viel. Da gibt's Verbrennungen, Dickdarm, Dünndarm, Prostata. Ein ganz konkretes Handicap, das ich immer noch habe, wie lange weiß ich nicht, ist einfach Inkontinenz. Pampers for Boys, Phase 5 sozusagen. Ich hatte ja die Diagnose am 25. September bekommen, war dann noch eine Woche in Rom, dann begannen MRT, CT und die anderen Untersuchungen und am 16. Oktober hat dann die Bestrahlung begonnen und da war dann gleich vom Tag 1 an Inkontinenz. Und dann beginnt der ganze Prozess, Windeln besorgen müssen, andere Medikamente bekommen. Wenn Sie um 10 Uhr vormittags bestrahlt werden, das ist eine Sache von 5 bis 7 Minuten und dann durch die Stadt zurück nach Hause spazieren, das ist die beste Arbeitszeit, die ich davor hatte. Für mich war das völlig ungewohnt, nichts mehr tun zu können. Und da lernen Sie dann schnell, ja, jetzt lass los und füge dich ins Unvermeidliche.
Ins Unvermeidliche einfügen. Bei Andreas Batlock kommt dazu, er kann keine Tabletten schlucken. Es ist da bei ihm eine Hemmung seit Kindertagen.
Also es gibt ganz viele, die das nicht können. Da bin ich nicht allein. Ich konnte das noch nie. Ich habe als Kind bestenfalls Aspirin konsumiert, weil die sich auflösen. Und das andere hat man mit Löffel oder Hammer halt zergatscht oder zermörsert. Das war aber einer meiner ersten Gedanken, auweia, was kommt da auf mich zu? Aber, der Fuhrarzt hat sofort reagiert. Es war meine erste kleine Operation. Ich habe einen Port bekommen. Das ist so ein Zugang unterm Schlüsselbein. Da musste ich nach groß hadern. Man wird lokal betäubt, musste aber selber aktiv auf den OP-Tisch steigen. Wird abgedeckt und dann wird da halt ein kleiner Port implantiert, dass man Infusionen geben kann. Und als ich war 55, ich war noch nie davor im Spital, außer als Seelsorger. Ich habe mir einmal in der ersten Klasse Volksschule den Haxen gebrochen am Hochjoch in Schruns. Aber das war alles. Und wenn du mit 55 zum ersten Mal selber als Patient in eine Klinik kommst, hast du die Neugierde eines Kindes, aber natürlich auch die Ängste eines Kindes. Ich habe mich schon manchmal geniert. Naja, und ich bin da raufgeklettert und dann frage ich den Arzt, ja, haben Sie da schon aufgeschnitten? Dann sagt er, ja, natürlich, ist schon drinnen. Dann sage ich, ja, und was ist, wenn ich jetzt kollabiere? Dann sagt er, naja, Sie sind ja lokal betäubt. Und ich wollte es natürlich sehen, aber das war alles schon vorüber. Und so hat es sozusagen begonnen und mir wurden die Infusionen über diesen Port verabreicht. Und auch dann in diesen 2 Wochen, 19. Januar bis 1. Februar, alles über den Port. Da hing ich an vielen Schläuchen. Und die Chemotherapie ging dann im Frühjahr weiter. Und dann habe ich mir allerdings am 19. April, 3 Monate später, wurde der Annus Praeter rückverlegt, rückoperiert, 19. April. Und da habe ich den Ärzten gesagt, sie sollen gleich den Port rausnehmen, um mir eine Narkose zu ersparen. Also mir tun Narkosen nicht so gut. Und das hat mich natürlich dann gezwungen, Tabletten zu nehmen, weil die Chemo weiterging. Jeden Tag 10 Tabletten, riesige Trümmer, wie Eisberge, würde ich sagen. Naja, ich habe mir einfach einen Mörser gekauft. Ich habe sichergestellt, dass man die zermörsern darf und hatte halt am Morgen 5, am Abend 5. Und dann habe ich mit dem Fuhrarzt mal abgesprochen, wie lange das geht, und mir wären da noch 600 oder 750 Tabletten hätte ich noch konsumieren müssen. Und dann habe ich mit einer Freundin geredet, die Frau unseres Hochschulpräsidenten, da ministrieren die 3 Kinder bei uns in St. Michael, und die hat gesagt, du, der Pirmin hat das auch, da kenne ich eine Phonetikerin und Logopädin, ich frage mal, ob die dich nimmt. Und da war ich dann 11 Sitzungen bei einer Frau Kraus. Die hat mich am Anfang gefragt, stört sie das, wenn sonst hier nur Babys und Kleinkinder sind mit Sprachschwierigkeiten und Schluckschwierigkeiten. Ich habe gesagt, das ist mir völlig egal, wenn am Ergebnis rauskommt, dass ich das lerne. Und da hatte ich dann 11 Sitzungen. Bis dahin war es immer mit dem Mörser. Und als diese Sitzungen zu Ende waren, war aber auch die Chemotherapie vorzeitig zu Ende. Also den Beweis musste ich jetzt noch nie antreten. Aber ich bin mir so vorgekommen wie in einem Film The King's Speech. Also als Edward VIII. Zurückgetreten ist und der Vater der jetzigen Queen König wurde, ganz überraschend, das war ein Stotterer, hatte eine panische Angst, wenn der ein Mikrofon sah. Es gab auch ganz peinliche Szenen und so bin ich mir immer vorgekommen, denn bei einer Phonetikerin, da geht es dann sch, 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 grrr, und tonische Übungen und also natürlich kluge Jesuiten in meiner Kommunität meinten, ist das nicht so blöd? Ich habe gesagt, ich mache alles, wenn ich das lernen könnte. Dieses Zermörsern, also 10 Tabletten pro Tag, das ist schon ein Quantum. Aber wie gesagt, ich musste es bisher nicht den Wahrheitsbeweis antreten und ich bin jetzt ehrlich gesagt auch nicht scharf darauf.
Noch einmal durchkreuzt. Kompetenzerwerb ist offenbar auch damit verbunden. Es sind ja 1000 Dinge, die du neu lernen musst, die du neu üben musst. Du wirst durch diese Diagnose, durch den Krebs, aus der Lebensbahn faktisch geworfen. Das ist eine scharfe Unterbrechung, da kann man stolpern, das tut weh. Und noch einmal, das durchkreuzt. Wie gehst du damit um, dass faktisch dein Selbstbild, dein Selbstverständnis, also als Mensch, als Andreas, als Lernender, als studierter Mensch, dieses selbstverständliche Bild, das jeder Mensch von sich hat, das ist durchkreuzt worden. Das war plötzlich irgendwo in Frage gestellt. Und natürlich auch das Bild, das du von dir als Priester oder so hattest, um da einen Übergang zu diesen vielleicht eher theologisch-geistlichen, ich würde lieber sagen geistlichen oder spirituellen Fragebereich zu haben. Ja. Dieses Durchkreuzen von Lebensplänen bis hin zu Selbstverständnissen, Selbstbildern, die wir so in uns tragen. Wie gehst du damit um und was ist sozusagen der Ertrag aus diesem Prozess?
Also der sogenannte Krankheitsgewinn, wenn dann sogar ein Buch daraus entsteht. Ja, es hängt schon mit dem Selbstbild natürlich auch zusammen, mich als schwacher Leben, als begrenzter Leben, als sterblicher Leben. Ja, theoretisch ist es immer alles ganz praktisch, aber praktisch ist sehr theoretisch, solange man es nicht selber erlebt. Ich habe praktisch die Seiten wechseln müssen. Ich habe während meines Doktorats in der Klinik in Innsbruck viele Sterbende, viele Tote gesehen. Ich war alle 4 Wochen für 25 Stunden in der Klinik, Samstag 8 Uhr früh bis Sonntag, 9 Uhr früh mit Übernachtung. Da wird man halt angepiepst und muss dann irgendwie durch diese unterirdischen Gänge in einen OP-Saal finden. Also das kannte ich, aber wenn du dann selber derjenige bist, das ist wie Krankensalbung spenden, ist was ganz anderes als in der Kommunität um Krankensalbung bitten. Ja, und dann eben zu merken, meine Kräfte sind begrenzt, die werden weniger und auch meine Lebenszeit ist begrenzt, vielleicht ist sie ganz aus, da kommen dann natürlich Gedanken, mit wem möchte ich nochmal reden, mich versöhnen, was absprechen oder auch nicht. Die Uhr tickt, die läuft ab, du weißt ja nicht, wann es soweit ist. Das Zugehen auf die Operation war mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Ja, da schließt du dann schon etwas ab und das verdichtet sich, glaube ich, in diesem Wort durchkreuzt. Aber es gibt, man darf das nicht so theoretisch sehen, ganz praktische Dinge dann auch. Nach der Operation habe ich immer gehört, jeder Tag länger im Bett ist, ein Tag mehr in der Reha. Ich war überhaupt nie auf Reha, weil mir die Ärzte sagten, das sind ganz viele, ganz steinalte Leute. Mit 55 sind sie viel zu jung, da werden sie nur depressiv, machen sie privat was. Als ich das erste Mal aus dem Bett gekommen bin, nicht ohne Hilfe, bin ich sofort der Länge nach hingefallen. Und ich, also 6 Wochen wäre das ohne Rollator gar nicht gegangen. Und Rollator, das verbinde ich mit alter Mann. Also zuerst Krücken, dann Rollator, kamen natürlich auch die Windeln dazu. Ja, und das war ganz einfach, mit dem Rollator mal bis zur Zimmertür, großer Erfolg, allein ins Bad, großer Erfolg. Das heißt, die kleinen Erfolgserlebnisse sind dann schon was. Oder mal die Tür auf, der Gang, aha, da gibt es noch eine andere Welt als die, die mich jetzt 10 Tage gefangen gehalten hat. Dann den halben Gang, wunderbar, total müde, wie nach einer Bergtour auf die Braunadel. Der ganze Gang mal, wunderbar, total müde. Also da fangst du, aber natürlich kommt dann sofort der Sportsgeist oder das Arbeitstier oder der Schreibwütige in mir. Du möchtest mehr schaffen. Ja. Du siehst Ältere, denen es viel besser geht, Jüngere, denen es viel schlechter geht. Ja, das verdichtet sich alles in diesem Wort durchkreuzt.
Danke an das Leben, das mir so viel gab. Es gab mir zwei Augen, öffne ich sie, unterscheide ich perfekt das Schwarze vom Weißen und im hohen Himmel seine sternenhelle Tiefe. Mercedes Sosa, die argentinische Jahrhundertsängerin, singt ihre Dankeshymne an das Leben, aufgenommen während ihrer letzten Tournee 2008 durch Europa und Südamerika. Danke an das Leben, gracias a la vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. La casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón y agita su mano. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el velo tan lejos del mar, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida.
Gracias a la vida, Mercedes Sosa und ihre Dankeshymne an das Leben aufgenommen während ihrer letzten Tournee durch Europa und Südamerika.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Danke an das Leben, das mir so viel gab. Es gab mir das Lachen, es gab mir das Weinen. Mit ihnen unterscheide ich Glückseligkeit und Traurigkeit, die das Leben formen, hat Mercedes Sosa zuvor sinngemäß gesungen. Es passt in jedes Leben, auch das Durchkreuzte. Durchkreuzt ist das Thema dieser Fokussendung. Es geht um durchkreuzte Lebenspläne, um durchkreuzte Hoffnungen und eine durchkreuzte Leichtigkeit mit allerlei Hürden und Problemstellungen, wenn ein Mensch plötzlich mit einer Krebsdiagnose leben muss. So geschehen und eindrücklich geschildert von Andreas Batlock, ein in Vorarlberg geborener und in München lebender Jesuitenpater. In einem Gespräch mit dem Theologen Walter Buder geht es um den Grad der Veränderung, die eine solche Diagnose mit allen Folgeerscheinungen mit sich bringt. Nicht zuletzt für den Ordensmann und Priester, der Andreas Batlock ist.
Bist du jetzt ein anderer Priester als vorher? Bist du ein anderer Jesuit als bisher? Bist du ein anderer Mensch mit einem anderen Selbstverständnis als bisher?
Also das müssen die anderen beurteilen. Also als ich in der Kommunität um die Krankensalbung gebeten habe, ich habe gehört, das ist eine Operation, die 5-6 Stunden dauert, da kann es alle möglichen Dinge geben. Da haben sich sogar manche Mitbrüder gewundert. Ich wollte das dann nicht in der Kommunität, sondern nur, wir waren zu dritt. Einer hat es verschlafen, es war ihm einfach nicht wichtig. Ich habe meine Eltern informiert und da kann ich mich schon an die Frage meiner Mutter erinnern, ja, wirst du sterben? Und dann habe ich gesagt, ich habe es nicht vor, aber es kann Komplikationen geben, ich kann als Idiot aufwachen, es kann allerhand sein und ich möchte lieber getröstet sterben als ungetröstet. Und das ist ja nicht, es hat immer das Odium der letzten Ölung, aber es ist ein Sakrament, das stärkt, aufrichtet, begleitet. Und was wäre denn das Sakrament wert, wenn ich das als Priester spende, aber selber nicht um seinen Empfang bitte? Das ist das eine. Ich habe eine Szene drinnen. Ich habe als Novize vor 35 Jahren einmal in der Woche ein Altenheim besuchen müssen. Das hieß mal Fatiheim in Innsbruck. Und da habe ich viele Patienten besucht, aber eine Frau regelmäßig Bein amputiert. Die hat einen etwas herben Humor gehabt, tirolerisch. Ich musste dann auch die Brunhilde anrufen, wie man diesen Satz ausdeutscht. Und die hat mir erzählt, als ihr Vater starb, irgendwann in den 60er Jahren, wäre ein ganz junger Priester hingekommen und hätte ihm in den schönsten Tönen vom Paradies geredet und alles Mögliche und hat nicht gemerkt, dass er diesem Mann extrem auf die Nerven geht. Und er ist ihn nicht losgeworden und dann hat der Mann diesen Priester unterbrochen mit der Frage, ja, waren Sie schon einmal denten? Der ist knallrot geworden und ist ziemlich schnell aus dem Zimmer verschwunden. Und diese Szene ist mir irgendwie gekommen. Warum? Ich habe viel Besuch bekommen von Mitbrüdern, von anderen, weil ja St. Michael zwar keine Pfarrei ist, aber eine Rektoratskirche. Ich war fast jeden Sonntag zu sehen. Darum wurde das auch dort gut kommuniziert, dass ich wochenlang ausfallen werde. Also da kam viel Besuch. Aber es gibt halt Menschen, auch Jesuiten, auch Priester, die betreten ein Krankenzimmer, haben noch gar nicht die Tür zugemacht und, ah, Andreas, also drei Dinge, Sport, Bewegung, keine Aufregung. Man kann gar nicht sagen, schön, dass du da bist, setz dich her ans Bett. Man wird sofort zugetextet. Und da ist es dir als Patient egal, ob das fromme oder weniger fromme oder überhaupt Worte sind. Da war meine Erfahrung Berührung. Tröstet mich und erreicht mich mehr als Worte und wenn sie noch so fromm sind. Und das hat mich natürlich schon fragen lassen, wie ist denn da meine eigene Praxis, wenn ich Leute besuche. Ich denke, es ist manchmal oft auch Unsicherheit, um eine Situation
zu überspielen. Ich habe gemerkt, Berührung reicht mehr heran. Und also dieses zugetextet werden, das ist mir extrem auf die Nerven gegangen. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, also ein Mitbruder, der unmittelbar beim Aufwachen nach der OP bei mir war, der hat halt meine Hand gehalten, hat mich umarmt. Ich habe dann offenbar gesagt, Karl, sing was. Und er hat gesagt, was? Und er hat gesagt, Herr, ich bin dein Eigentum. Ist in Vorarlberg eher ein Lied für Beerdigungen, nicht aber in München. Und ich wollte einfach hören, väterlich hast du mich auf des Lebens wegen und so weiter. Und der Karl hat einfach meine Hand gehalten, hat mich umarmt und ich habe in all dieser Zeit gemerkt, das tut mir viel besser, das hilft mir mehr als eben diese frommen Worte. Und eine Schlussfolgerung, die ich für mich daraus ziehe, ich nenne das im Buch Abrüsten, ist ein bisschen ein militanter Begriff, aber also nicht zu schnell mit zu großen oder hehren oder frommen Worten daherkommen und nicht den Hausverstand vor der Klinik abstellen, sondern einfach, Seelsorge hat immer mit Berührung zu tun. Obwohl Berührung jetzt durch sexueller Missbrauch unter Generalverdacht auch steht, aber dann können wir einpacken als Seelsorgerinnen und Seelsorger. Und ich habe es ja selber erlebt und es war dieser nämliche Mitbruder, der war Rektor und Novizenmeister, alles gut gemeint, aber ja, gut gemeint ist manchmal auch das Gegenteil von gut. Es ist halt so mit den Ratschlägen, auch gute Ratschläge sind Schläge.
Dieser Abschnitt steht unter dem Titel Kostprobe. Er möge doch ein Kapitel, das er besonders gerne mag, aus seinem Buch vorlesen, wird Andreas Batlock gebeten. Und er erklärt eingangs, der Text handle vom Heiligen Grab in der St. Michael-Kirche in München. Zwischen den Textpassagen ist auf Seite 189 ein Foto, offenkundig eines Leichnams, zu sehen.
In der Kreuzkapelle der Münchner Jesuitenkirche St. Michael haben wir seit 2016 in der Nacht vom Karfreitag zum Karsamstag nicht mehr ein heiliges Grab im Stil des Spätbarocks, des Historismus oder des Jugendstils mit unzähligen Glasmosaiksteinen oder leuchtenden Kugeln aufgebaut. Gezeigt wird im abgedunkelten Altarraum eine Christusfigur aus Holz im harten Lichtkegel, aufgebahrt wie in einem Leichenschauhaus, von Lampen messerscharf angestrahlt. Der Altar ist hinter einem steril kaltblauen Vorhang nur mehr zu erahnen. Alles ist auf den Toten konzentriert. Bereitet zur Obduktion. Der studierte Kunsthistoriker Georg Maria Hagemeyer, der in München ein Architekturbüro betreibt, hat diese Inszenierung gestaltet und riskiert. Proteste nahm er in Kauf, ebenso wie der Kirchenrektor. Den Seziertisch leihen wir aus der Pathologie der Universitätsklinik. Die Lampen werden uns vom Prinzregententheater zur Verfügung gestellt. Am großen C des rechten Fußes hängt ein Originalpappschild aus der Gerichtsmedizin ohne Namen. Denn Jesus liegt stellvertretend für uns alle da. Damit trifft Hagemeyer die Zielsetzung des Kirchenrektors, der Vergangenes in die Gegenwart holen möchte, aber eben ohne kitschiges Brauchtum. Bei diesem Anblick kann einen frösteln. Die Konzentration auf den am Kreuz jämmerlich zu Tode gekommenen, der ruhig daliegt, muss man aushalten können und wollen. Erstaunlich viele Besucherinnen und Besucher von heiligen Gräbern machen seither auch in St. Michael Station und lassen den toten Christus auf sich wirken. Auch ich saß in diesem Jahr einige Zeit vor der Installation mit meiner Wunde, von der langen Operation gezeichnet, nicht so fit wie sonst, ein Krebspatient, dessen Lebenspläne durchkreuzt waren. Ich saß nur da, Tränen kamen. Ich musste mir nichts vorstellen oder die fromme Fantasie bemühen, sondern einfach schauen. Dann sah ich mich auf dem Totenbett. Viermal war ich auf einem OP-Tisch gelegen in den Monaten zuvor, einmal mit Lokal, dreimal mit Vollnarkose. Würde ich den OP-Tisch vielleicht mit einem Seziertisch tauschen müssen? Würde ich später einmal erlöst ausschauen, befreit von Schmerz, von Angst? Würde ich mich einmal in die Hände Gottes geben, mich ganz ihm überlassen können, wie Jesus, der bis zuletzt hoffte, der darauf vertraute, dass der Verbrechertod am Kreuz, die schmachvollste Foltermethode im Repertoire der Grausamkeiten der Römer, nicht das Ende ist? Unsere Darstellung in der Kreuzkapelle von St. Michael wirkt auf manche Besucher auch abstoßend, ja brutal. Und man mag ja an eine Prosektur erinnert sein oder an einen Krimi. Nüchterner Realismus, keine Verniedlichung, Tod ist Tod. Und Jesus war nicht scheintot. Das muss man schon auch aushalten lernen. Einmal werde ich selber so daliegen und darf darauf hoffen, dass mir Gott ein gnädiger Richter ist, dass er barmherzig mit mir umgeht, mich willkommen heißt und aufnimmt für immer, damit aus einem Leben im Fragment eine Ganzheit wird, damit Unerlöstes erlöst, Verwundetes heil, Unreifes reif gemacht wird. Leichter leben, gelassener leben, lässt sich meiner Erfahrung nach mittlerweile aus dem Bewusstsein des Todes, der Endlichkeit heraus, und es geht um beides. Endlich leben, im Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit, und leben und nicht nur gelebt werden oder dahin vegetieren. Und da muss ich jetzt noch eine kleine Bemerkung machen, weil dieses Kapitel den Titel trägt Endlich Leben, und das ist ein Motto der Vorarlberger Hospizbewegung, und der Gedanke stammt nicht von mir, sondern von einem anderen Tirolier Autor, der auch hier ist, nämlich Elmar Simmer, und sein Buch In den Nebel hinein gebetet, in den Nebel hinein geklagt, geweint, geschrien, was auch immer, hat mir selber viel geholfen, und dieses Wort endlich leben, ja, je nachdem, ob Sie die Betonung auf endlich legen oder eben auf leben, spricht mich eben sehr an. Und das ist jetzt auch eine Art von sogenanntem, was man so nüchtern Krankheitsgewinn nennt.
Das Buch Durchkreuzt von Andreas Batlock gilt mittlerweile als Glaubensbuch, und eine besondere Geste baut eine Brücke zwischen Schock, Niedergeschlagenheit, Trost und Hoffnung.
Ich habe gesagt, Fuad, ich habe Krebs. Und dann hat er gesagt, Abuna, Pater, ich bin für dich da, du bist jetzt mein Bruder. Und dieser Satz hat einfach was ins Rollen gebracht. Er, der Laie, gut, Mediziner, auch Philosoph, sagt mir, dem Priester, etwas, was mich daran erinnert, Gott ist für dich da, das ist mein Glaube, du kannst mit mir rechnen, mit mir auf mich bauen, und da war der Fuad sozusagen die lebendige Übersetzung dafür. Trost hängt ja auch mit Treue zusammen, und Treue heißt, ich bin für dich da. Da komme ich wieder auf diesen Satz von Fuad zu sprechen, ich bin da, du bist nicht allein, und das ist für jeden Patienten und jede Patientin sicher sehr wichtig.
Gibt es etwas, das du uns zum Schluss, außer dem Buch, das zählt nicht, mit auf den Weg geben möchtest? Was dir wichtig ist für uns hier und heute, aus deiner Erfahrung heraus, damit wir damit zu einem guten Ende kommen?
Lateinisch kann man es immer ganz kurz sagen, und das wären eigentlich die berühmten zwei Worte, die auch im Club der Toten Dichter vorkommen mit Robin Williams, Carpe Diem, nutzet die Zeit, aber ein bisschen erklären muss man halt, es soll nicht in einen Stress hineinführen, sondern möglichst in eine Gelassenheit, aber das muss man üben und einüben. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Also wenn du den Tod vor Augen hast, wenn eine reale Möglichkeit ist, ändert sich möglicherweise was im Leben, und das heißt auch, wie oberflächlich, wie brutal, wie herzlos, wie kalt läuft Leben oft ab, auch in der Kirche, auch als Kirche. Wir sind ja ständig mit Strukturreformen und Statistiken und irgendwelchem Firlefanz beschäftigt, aber was zählt, ist Begegnung und Berührung. Ja, und da wirst du schon etwas empfindlicher, auch anspruchsvoller. Also das Leben, wenn du überlebst, wird nicht unbedingt einfacher, weil dir natürlich auch das, was kirchlicher Alltag, auch durchschnittliche Seelsorge sein kann oder leider manchmal auch ist, bewusster. Und also ich hoffe für mich, dass ich, wenn ich wieder auf der anderen Seite stehe, als nicht als Patient, sondern als Seelsorger oder als Theologe, sensibler, aufmerksamer, wacher, feinfühliger umgehe. Aber das sind schon wieder Komparative. Und manchmal ist es einfach wichtig, ganz menschlich einfach zu sein, weniger Worte machen statt mehr. Und wie gesagt, Berührung berührt.
Diagnose Krebs, der Einschnitt, das Leben davor und jenes danach. In der Fokussendung von Radio Vorarlberg brachten wir eine Zusammenfassung eines Gesprächs mit Lesung des Autors und Jesuitenpaters Dr. Andreas Batlock, das in der Buchhandlung Arche in Bregenz stattgefunden hat. Moderator der Veranstaltung war Dr. Walter Buder. Hinweisen will ich noch auf das Buch zum Thema dieser Sendung von Andreas Batlock. Es trägt den Titel »Durchkreuzt mein Leben mit der Diagnose Krebs«.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden. Unter vorarlberg.orf.at.
Eine Frage an Andreas Batlock lautete, wie es mit seinem Leben nun weitergeht.
Also es steht an, dass ich am 1. März nach Tel Aviv fliege und endlich meine Sabbatzeit nachhole. Und ich freue mich sehr, 3 Monate in Jerusalem sein zu können. Ich war vor 35 Jahren schon mal ein Semester in Israel, genau ein Jahr vor meinem Ordenseintritt. Ja, und ab 1. Juli werde ich dann in St. Michael in München in der City-Seelsorge eingesetzt mit einer halben Stelle. Und die andere halbe Stelle darf ich nach Lust und Laune frei publizieren. Und ich habe noch einige Bücher im Kopf.
Andreas Batlock hat sich bei uns im Umfeld dieser Sendung aus Israel gemeldet und berichtet, dass es ihm bezogen auf seinen Gesundheitszustand einigermaßen gehe. Er merke aber, dass es Spät- und Langzeitfolgen der Strahlentherapie gibt. Die Fokus-Redaktion wünscht Pater Andreas Batlock weiterhin einen guten Aufenthalt in Israel und eine sichere Rückkehr. Das war Fokus mit Tonmeister Hans Hammer und Janis Schmidli als Gestalter dieser Sendung. Danke für Ihr Interesse und Dabeisein. Machen Sie es gut.